Die Veränderung der Gesellschaft fängt nicht damit an, dass ich die Mehrheit überrede, sondern sie fängt in Nischen an, wo in der Tat Eliten oder funktionale Eliten, Avantgardisten vorstanzen und als Blueprint sichtbar werden lassen, was dann später, wenn die Krisen kommen, hoffentlich, das ist die Hoffnung, hoffentlich von den Mehrheiten übernommen werden kann, um nicht in Gewalt, in Orientierungslosigkeit oder Würdelosigkeit abzudriften.
Willkommen bei Auf in Zukunft, dem Podcast für Zukunftsgestaltung. Dirk Sander und Oliver Kuschel im Gespräch mit EntscheiderInnen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Auf der Suche nach der Antwort auf die Frage, wie handeln wir zukunftsfähig?
Hallo liebe Zuhörende, hier ist Dirk Sander und gemeinsam mit meinem Partner
Oliver Kuschel
freuen wir uns heute auf zwei führende Protagonisten des Nachhaltigkeitsdiskurs hier in Deutschland. Unser Thema heute: Wie kann eine nachhaltige Entwicklung für eine enkelfähige Zukunft gelingen? Über Transformation durch ein qualitatives grünes Wachstum oder doch eher durch radikale Aufgabe des Wachstumsparadigma mittels Konsumreduktion? Oliver, stellst du bitte unseren ersten Gast vor?
Ja, das mache ich gerne. Und zwar unser erster Gast des heutigen Tages ist der Wirtschaftswissenschaftler Nico Pech. Und Nico Pech ist kein gewöhnlicher Ökonom. Als Vordenker der Postwachstumsökonomie hat er sich nämlich einen Namen gemacht, indem er eine radikale Kritik am herrschenden Wachstumsparadigma formuliert hat. Geboren 1960 im niedersächsischen Schüttorf, hat Nico eine beeindruckende akademische Laufbahn hinter sich. Doch was ihn wirklich auszeichnet, ist seine unermüdliche Arbeit für eine Zukunft jenseits des Konsumrausches. An der Universität Siegen lehrt er nicht nur über plurale Ökonomik, sondern lebt seine Prinzipien auch selbst, durch weniger Konsum und mehr Suffizienz. Und was Suffizienz ist, das wird uns Nico sicherlich später auch erklären. Sein Lebensstil ist das praktische Gegenmodell zur wachstumsgetriebenen Gesellschaft. Er fährt bewusst kein Auto und propagiert eine Lebensweise, die auf das Wesentliche reduziert ist. Seine Ideen mögen provokant erscheinen, doch sie fordern uns auf, grundlegende Fragen über unseren Lebensstil und die Zukunft unseres Planeten zu stellen. Herzlich willkommen, Professor Dr. Nico Pech. Lieber Nico, schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Uwe Schneiderwind ist ein Mann der Transformation. Geboren 1966 in Köln, hat er seine Karriere dem Ziel gewidmet, eine Brücke zwischen Wirtschaft und Ökologie zu schlagen. Als langjähriger Präsident des Wuppertal-Instituts für Klima, Umwelt, Energie hat Schneiderwind an der Spitze der deutschen Nachhaltigkeitsforschung gestanden, in einer Institution, die auch durch Ernst Ulrich von Weizsäcker geprägt wurde, ein Mitbegründer des Forums für ökologisch-soziale Marktwirtschaft, in dessen Vorstand ich auch selbst vorübergehend die Freude hatte, etwas mitwirken zu können. Er glaubt fest daran, dass Wirtschaftswachstum und Klimaschutz vereinbar sind und wenn wir es richtig anpacken, dann auf alle Fälle. In seinem Buch Die große Transformation betont er die transformative Kraft der Kunst. Kunst, so Schneiderwind, hat die Fähigkeit, die Grenzen des Denkbaren zu erweitern und alternative Zukünfte greifbar zu machen. Seine Zukunftskunst hat für Unternehmerinnen eine klare Botschaft. Die Transformation muss schnell und entschlossen gehen, sonst verlieren wir die Chance, unseren Planeten zu retten. Innovation und grüne Technologien sind der Schlüssel, um die Wirtschaft zu transformieren und dabei die Umwelt zu schützen. Wie sich aber mit Zukunftskunst Politik praktisch gestalten lässt, das wird uns der amtierende Oberbürgermeister von Wuppertal gleich aus eigener Erfahrung berichten. Herzlich willkommen, Uwe Schneiderwind. Schön, dass du bei unserem Podcast mitdiskutierst.
Hallo, freue mich dabei zu sein.
Beide Persönlichkeiten stehen für sehr unterschiedliche Wege in eine nachhaltige Zukunft. Nico Pech fordert die radikale Reduktion, Uwe Schneiderwind die entschlossene Transformation. Sie eint jedoch das Ziel, unseren Planeten für kommende Generationen lebenswert zu erhalten. Ihr Aufeinandertreffen verspricht heute eine spannende Diskussion darüber, wie wir diese Herausforderung meistern können.
Ja, und dann starten wir doch in diese Diskussion mit einer vielleicht sich einfach anhörenden Frage. Und ich stelle die mal an euch beide. Was versteht ihr eigentlich unter einem guten Leben in einer nachhaltigen bzw. grünen Zukunft? Und ich würde dich bitten, Uwe, zu beginnen und dann gerne Nico. Und da sind wir mal gespannt, wie ihr als Menschen darauf antwortet und nicht so sehr als Wissenschaftler.
Ja, ich glaube, um das gute Leben zu fassen, hat ja Hartmut Rosa diesen sehr einprägsamen Begriff der Resonanz in diese Debatte eingeführt. Und ich glaube, Da steckt unwahrscheinlich viel drin, weil im guten Leben geht es immer um Qualitäten, um die Art, wie ich mich zu anderen Menschen, wie ich mich zu der Welt in Beziehung setze. Und das, was dann das gute Leben ausmacht, ist eben diese Form des Miteinander-Resonierens. Und das hat eben viel auch dann damit zu tun, wie ich mit meiner materiellen Umwelt umgehe. Aber wenn wir Menschen uns auch fragen, was sind die Dinge, die einen wirklich in tiefer Weise durchs Leben tragen und zufrieden machen, dann merkt man oft, dass das eben dann etwas ist, was zwischen Menschen sich abspielt, Naturerlebnisse, ne, das Empfinden von Kunst und Musik. Und ich glaube, ein Leben, das viel dieser Resonanzerfahrung ermöglicht, das ist für mich immer so die Essenz des guten Lebens.
Nico, wie sieht dein gutes Leben aus?
Das gute Leben spielt sich ab im Spannungsfeld zwischen Freiheit und Verantwortung. Und zwei Merkmale sind mir da ganz besonders wichtig. Zunächst einmal bedarf ein gutes Leben natürlich einer materiellen Basis, um auch physisch in Würde zu leben. Also nicht im Dreck kriechen zu müssen oder unter einer Arbeitsanstrengung leiden zu müssen, die erstens würdelos ist, zweitens gesundheitsschädlich oder auch sogar die Lebenserwartung dezimiert. Die zweite Dimension ist die, mit sich selbst im Einklang zu sein, und zwar entsprechend des eigenen Grades an Aufklärung. Also sich jeden Tag aufs Neue belügen zu müssen, weil man Dinge tut, von denen man wissen kann, dass sie schädlich sind, dass sie nicht übertragbar sind, dass sie den Fortbestand der Spezies Menschheit quasi gefährden. Das ist, glaube ich, kein Zustand, den ich für vereinbar halte mit einem guten Leben.
Mit sich selbst im Einklang sein und Resonanz, das sind die Zugänge zu einem guten Leben. Wie lässt sich aber eine solche auch kulturelles Phänomen, das kann man es vielleicht so bezeichnen, durch grünes Wachstum herstellen, und wie lässt sich vor allem die Transformation damit gestalten? Uwe, wenn du immer den Anfang machst, die Transformation der Wirtschaft, was verstehst du eigentlich darunter und unter grünem Wachstum?
Ja, wir haben ja in der großen Transformation immer wieder versucht, deutlich zu machen, dass diese epochalen Veränderungsprozesse, vor denen wir stehen, um in eine nachhaltige Welt zu kommen, eben sehr unterschiedliche Dimensionen hat. Ne? Das, da ist immer, und ich meine, Technologie mit dabei und da drinne, dann hat das eben viel mit, sagen wir, der Art und Weise, wie wir unsere Welt ökonomisch, aber eben auch politisch organisieren, zu tun. Und es hat, und das ist ja gerade auch bei unseren Definitionen deutlich geworden, aber im Kern eigentlich einen kulturellen Charakter und Qualität. Und wenn wir uns die aktuelle Transformationsdebatte anschauen, ist die eben extrem technologiedominiert. Und wir mit diesem Begriff der Zukunftskunst eben deutlich gemacht haben, dass wir aus so einer Technologiefixierung heraus müssen und wirklich diese Gesamtheit der vier Dimensionen in den Blick nehmen müssen. Denn im Kern, am Ende, ist das ein großes humanistisches und kulturelles Projekt. Und wenn ich das aus dem Auge verliere, dann hat auch ökonomische und technologische Entwicklung eigentlich keine wirkliche Zielrichtung. Und am Ende wird zwar immer ein Stück Technologie drinne sein, aber es gilt eben, die Sachen vom Anfang her zu denken. Und das kann man dann, das haben wir ja versucht, auch in dem Buch zu machen, dann eben durchdeklinieren in den verschiedenen Feldern. Also wenn wir über die Mobilität der Zukunft reden, dann streiten wir uns heute darüber, ob es E-Fuels braucht oder nicht, oder ob E-Autos oder andere Antriebe die Lösung sind. Aber das ist eben wirklich genau vom falschen Ende her gedacht. Sondern es geht jetzt sicher darum, wofür sind Mobilitätsbedürfnisse da? Wie kann ich unsere Städte in einer Form bauen, dass diese Mobilitätsbedürfnisse vielleicht mit sehr viel weniger Wegen verbunden sind? Und wie schaffe ich dafür, sagen wir, die politischen Entscheidungsräume? Und erst dann am Ende ist eben die Frage, dass das, was vielleicht an individueller automobiler Mobilität bleibt, mit welchem Antriebssystem ich das auf den Weg bringe. Und das kann man eigentlich in den unterschiedlichen Feldern, ob es nun die Energiewende ist oder eine Kreislaufwirtschaft, kann man all diese Transformationsthemen vom Kopf auf die Füße stellen und wirklich vom kulturellen Ende her denken. Und dann wird eben deutlich, dass in unseren Debatten vieles oft viel zu technologiefixiert läuft.
Gehen wir mal zu Nico rüber. Nico, du sagst ja auch, eigentlich ist es ein Zirkelschluss zu sagen, ne, wir wachsen in einer Welt mit planetaren Grenzen. Das geht überhaupt nicht, ja. Und deshalb hast du ja bist du ja Vorreiter auch der Bewegung der Postwachstumsökonomie. Bleiben wir doch erstmal dabei zu sagen, okay, was verstehst du eigentlich unter Postwachstumsökonomie, Nico?
Die Postwachstumsökonomie ist ein Zukunftsentwurf im Hinblick auf Versorgungsformen und Lebensführung, die in der Summe die ökologische Überlebensfähigkeit der menschlichen Zivilisation gewähren oder man müsste fast sagen, zurückerlangen. Ja, denn die haben wir verloren, die ökologische Überlebensfähigkeit, durch die Art, wie wir jetzt unsere Versorgung und auch unsere Lebensgestaltung so in die Praxis umsetzen. Man könnte sagen, dass die Postwachstumsökonomie einen Zustand darstellt, der innerhalb unverhandelbarer ökologischer Grenzen und unter der Prämisse globaler Gerechtigkeit entwickelt. Und die Transformation hin zu einer Postwachstumsökonomie entspricht, wenn man also das Lehrbuchwissen aus den Wirtschaftswissenschaften heranzieht, tatsächlich einer Krise. Entspricht genau dem, was also Wirtschaftspolitik zeitgenössischerweise immer versucht zu verhindern. Aber die eingeleitete, die proaktiv gestaltete Krise, das heißt der Rückbau des Verkehrs, der Techniknutzung und der Produktion und damit automatisch des Konsums, ist genau das Minimum dessen, was wir leisten müssen, um wieder überlebensfähig zu sein. Die Postwachstumsökonomie ist aber nicht einfach ein Reduktionsprogramm mit dem Ziel, einen Zustand zu erreichen, der überhaupt zukunftsbeständig sein kann in einer freien, demokratischen und global sozialen gerechten Welt, sondern ist natürlich auch eine Herausforderung an Verteilungsprobleme. Das heißt, den Rückbau so zu gestalten, dass eine sozialpolitische Integrität gewahrt bleibt, also insbesondere sogar globale Gerechtigkeit, das ist besonders wichtig. Deswegen setzt die Postwachstumsökonomie weniger an der Technologie an und auch weniger an irgendwelchen wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen, für die man ohnehin Mehrheiten braucht, die es gar nicht geben kann, unter den vorherrschenden kulturellen Bedingungen, sondern setzt am Individuum an. Das hat auch damit zu tun, dass ich in den Wirtschaftswissenschaften doch zuweilen eher ein sogenannter Keynesianer bin, der also der festen Überzeugung ist, dass der Wandel der Welt von der Nachfrageseite ausgeht und nicht von den Unternehmen. Das hat auch kulturelle Belange, selbstverständlich nicht nur ökonomische. Und deswegen glaube ich auch, dass also der Weg in die Postwachstumsökonomie sehr, sehr viel mit Bildung, mit Erziehungsmaximen und natürlich auch einem kulturellen Wandel zu tun hat. Es geht darum, Menschen zu befähigen, ein Leben zu führen, von dem sich sagen lässt, dass es, ich wiederhole, frei, demokratisch, würdig ist, aber übertragbar ist, so dass 8 Milliarden Menschen dasselbe Leben führen können in Bezug auf die Ressourcenverbräuche, die damit korrespondieren. Und die vielen Elemente einer Postwachstumsökonomie kann ich jetzt hier nicht alle aufzählen, weil ich dann zu lange rede.
Da würde ich gern nochmal reingehen in das Thema soziale Gerechtigkeit und Verteilungsgerechtigkeit. Es gibt ja auch die Kritik an dem radikalen Verzicht auf Wachstum in der Art, dass sie sogar zu sozialer Ungerechtigkeit führen könnte. Was ist, wenn wir die entsprechenden Überschüsse nicht produzieren, dann gibt es auch weniger zu verteilen. Oder wenn wir das Wachstum reduzieren, dann trifft es denen die heute schon wenig haben, möglicherweise noch mehr. Was antwortest du diesen Kritikern,
Nico? Also alles, was du da gerade wiedergegeben hast, ist so falsch, dass nur das Gegenteil richtig sein kann. Zunächst einmal, wenn wir über ein bestimmtes Element der Postwachstumsökonomie inklusive der Transformation dorthin reden, nämlich die sogenannte Suffizienz, dann ist das in der Tat der Kasus der Genügsamkeit, Reduktion, Selbstbegrenzung oder sogar vollständige Entsagung einer Aktivität. Das sind die drei Dimensionen der Suffizienz. Das sind also alles Negation. Das sind alles, wenn man so sagen will, Minuszeichen. Aber nichts davon ist Verzicht. Erstens, der Wohlstand, der in Frage steht, weil er nicht vereinbar ist mit dem ökologischen Überlebensprogramm, das wir brauchen. Dieser Wohlstand ist ausschließlich, ich betone ausschließlich, Resultat technologisch basierter Plünderung. Das heißt also, der Begriff Verzicht, den du gerade angewandt hast, der ist absurd. Es geht darum, eine Beute zurückzugeben. Deswegen ist es kein Verzicht. Der zweite Grund, weshalb es kein Verzicht ist, liegt verborgen in den psychischen Wachstumsgrenzen, vor denen wir stehen. Da habe ich ja mit dem Manfred Volkers dieses Buch All You Need Is Less verbrochen. Das heißt, wir leiden unter einer solchen Reizüberflutung, unter einer solchen Unfähigkeit, überhaupt noch stressfrei, genussstiftend oder problemlösend abzuschöpfen, was wir uns längst kaufen können, dass es letzten Endes zu einer Steigerung der Lebensqualität kommt, wenn wir reduzieren. Und was auch falsch ist, was du gesagt hast, das ist radikal. Der Rechner, den ich hier benutze, der ist modern genug, um mit euch online zu kommunizieren. Was ist daran radikal? Vor 40 Jahren gab es sowas etwa überhaupt nicht, ne? Ich benutze viele technische Geräte und viele andere, die also auch sich eigentlich eher einer Postwachstumsorientierung verschrieben haben, die alles andere als radikal sind. Sie sind nicht radikal, sie sind maßvoll und verantwortungsbewusst. Und jetzt der letzte Punkt. Eine Suffizienzstrategie als Element, nur als Element, nicht als vollständige Abbildung einer Postwachstumsökonomie. Eine Suffizienzstrategie, die erstens ökonomisch effizient ist. Kann Suffizienz ökonomisch effizient sein? Ist das nicht? Nein, das kann ich gleich erklären, das mache ich nur jetzt noch nicht. Und die sozialpolitisch integer ist, kann nur ansetzen an jenem Luxus, der definitiv nicht zur Befriedigung von Grundbedürfnissen beiträgt und das ökologisch ruinöseste ist, was wir überhaupt legal ausführen können. Und davon profitieren alle Menschen der unteren Einkommensklassen, der Prekären, der Arbeitslosen oder der Verarmten im globalen Süden. Ich rede von Kreuzfahrten, von Flugreisen, von SUVs, von Smartphones, von 80 Quadratmeter Wohnfläche pro Kopf und. Das heißt, damit würden wir mit der Suffizienzstrategie die Lebensverhältnisse angleichen, aber nicht so wie die Sozialdemokraten, dass die den Begriff erfunden haben in den 70ern, sich vorstellen, durch Wachstum, sondern durch Reduktion.
Dann werde ich den Kritikern, hoffentlich werde ich in der Lage sein, den Kritikern das auch so dezidiert wiederzugeben, wie du das hier formuliert hast. Und für alle unsere Zuhörende ist das, glaube ich, hier endlich mal auch eine Aufklärung, die Not da. Danke dir dafür, Nico. Aber das soziale Gerechtigkeitsthema geht auch in deine Richtung, Uwe, ne? Wenn ich mich richtig erinnere, ist das für dich einer der sozialen Treiber überhaupt der ökologischen Transformation, die soziale Gerechtigkeit.
Ja, ich meine, das ist ja letztlich der Ausgangspunkt dieser ganzen Idee nachhaltiger Entwicklung. Also wenn man die ursprüngliche Puntland-Dimension nimmt, also diese Idee, wirklich allen Menschen auf dieser Welt, die heute leben, aber auch den künftigen Generationen leben, die Chance auf ein würdevolles Leben zu geben, trotz des begrenzten Planetens, dann ist das ja einfach erstmal ein gewaltiges Gerechtigkeitskonzept. Es ist eine Verlängerung eigentlich der Grundidee der Menschenrechte, dass jedem Menschen, egal wo er lebt, ob er heute oder in 100 oder 150 Jahren lebt, das gleiche Maß an Würde zukommt. Und insofern ist die Grundidee nachhaltige Entwicklung ist eine soziale, ist eine Gerechtigkeitsidee, die ganze Debatte trägt. Und die ökologischen Grenzen spannen sozusagen die Randbedingungen auf, die das so herausfordernd machen, diese Gerechtigkeit zu organisieren. Und ich glaube, das, was jetzt Nico gerade skizziert hat, die große Diskussion und der Knackpunkt, über den wir dort immer wieder diskutieren, ist ja das dahinterliegende Menschenbild. Also die Frage ist das, was wir uns vorstellen können und was ja auch in einzelnen tugendhaften Menschen in der Geschichte immer wieder verwirklicht war und jetzt auch durch Nico verwirklicht wird. Also ein solches Leben der Suffizienz in all seinen Konsequenzen als Kompass zu haben und das auszuführen, ist das eigentlich ein global skalierbares Modell. Ne? Ist das auch in unseren Gesellschaften skalierbares Modell? Oder haben wir als einfach mit einer solchen Spektrum auch an Motivation und Ausgestaltung dessen, was Menschsein ist, was Menschen antreibt, zu tun, sodass eigentlich die Hoffnung, ne, dass es gelingt, uns sozusagen in ein 8 Milliarden umfassendes, tugendhaftes Kloster zu verwandeln, in dem dann eine solche Postwachstumsökonomie aufgeht, eigentlich immer illusorisch bleiben muss. Und müssen wir nicht eine Welt bauen, institutionell, die sozusagen dann auch mit Menschen zurechtkommt, denen es einfach wichtig ist, auch im materiellen Überfluss zu leben, ne, die sagen, ihre Form der Verwirklichung eben durch Lebensstilmuster finden, die jetzt zurzeit so ökologisch bedenklich sind. Und wie weit lässt sich eigentlich diese Motivlage dann auch in etwas überführen, was dann global trotzdem zu einem klima- und nachhaltigkeitskompatiblen Welt kommt. Und ich glaube, da gehen die Ansätze jetzt von Nico und von jemandem, der nun in der realen Politikgestaltung ist und hier mit 365.000 Wuppertalern und Wuppertalern zu tun hat, wo sich ja auch 2.000 bis 3.000 Nico Pech-Fans gibt, die sagt, das ist es, der führt uns in sozusagen Lebensmuster, nach dem wir immer schon gestrebt haben, der inspiriert uns, weil er zeigt, dass es geht und er zeigt, warum es so richtig ist. Und ich dann aber mit 300.000 anderen zu tun habe, denen das sowas von weit weg, ne, und unerstrebenswert wirkt, und man im demokratisch organisieren muss, wie kommt man dann zu Entwürfen, die dann auch in der Breite funktionieren. Und das, ich glaube, das ist so ein Stück das Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen.
Also da möchte ich kurz einhaken. Also erstmal Punkt 1. Das, was ich gerade grob formuliert habe, noch bevor ich auf den Suffizienzbegriff eingegangen bin und mehr auf die Postwachstumsökonomie oder deren Begründung eingegangen bin, das jetzt mit klösterlichen Tugenden in Verbindung zu bringen, halte ich für gefährlich. Das würde bedeuten, dass das Minimum dessen, was wir tun und lassen müssen, um die ökologische Überlebensfähigkeit, die physische Überlebensfähigkeit wiederherzustellen, klösterliche Tugend ist. Das ist dreist. Das kann man so nicht stehen lassen. Ich habe ja gerade das, was ich unter Postwachstumsökonomie verstehe, hergeleitet unter dem Aspekt, dass eben alle Menschen, deswegen geht es um die Übertragbarkeit, dass alle Menschen in Würde leben können müssen innerhalb unverhandelbarer ökologischer Grenzen, die nicht mit sich reden lassen. Und das natürlich unter der Prämisse, dass Technologie nicht weiterhilft. Wenn die Prämisse falsch ist, Uwe, dann bitte ich darum, das dann auch zu erklären. Und jetzt der zweite Punkt, die Motivation. Das ist typisch modernistisch gedacht, Uwe, vielleicht auch in Anlehnung an Immanuel Kant, nämlich die Vernunftbegabung einer modernen, aufgeklärten Gesellschaft mit dem Resultat, dass am Ende noch die Kurve gekriegt wird und wir natürlich mündig unser Schicksal gestalten. Das ist gelaufen. Es geht nicht mehr um die Motivation, es geht am Ende um Reaktionsmuster. Auch in Wuppertal werden irgendwann die Ressourcen knapp. Auch in Wuppertal werden die Krisen spürbar, die auf uns zukommen, die wir jetzt schon sozusagen in Ansätzen merken. Es wird nicht um Motivation gehen. Es wird ums Überleben gehen. Das heißt, die Knappheit, unabhängig von unserer Motivation, wird regieren und sie wird uns dazu zwingen, wenn wir in Würde bleiben wollen, anders mit dieser Knappheit umzugehen, als wir jetzt leben. Und da wird herauskommen, das ist meine Prognose, das, was ich unter Postwachstumsökonomie verstehe. Und dann noch etwas. Die Gestaltung der Gesellschaft sich immer vorzustellen als ein Mehrheitsphänomen ist ebenfalls modernistisch und aus der Zeit gefallen. Die Veränderung der Gesellschaft fängt nicht damit an, dass ich die Mehrheit überrede, sondern sie fängt in Nischen an, wo in der Tat Eliten oder funktionale Eliten, Avantgardisten, Reallabore, ein Begriff, den du auch gerne verwendest und so weiter, vorstanzen und als Blueprint sichtbar werden lassen, was dann später, wenn die Krisen kommen, hoffentlich, das ist die Hoffnung, hoffentlich von den Mehrheiten übernommen werden kann, um nicht in Gewalt, in Orientierungslosigkeit oder Würdelosigkeit abzudriften.
Ja, also ich meine, das ist eine Entwicklungsperspektive, die ja, also sagen wir, die durch ein sehr optimistisches Bild dessen, was in uns angelegt ist, motiviert ist. Und das würde ich auch unterschreiben. Das Potenzial liegt in uns Menschen. Und genauso spüren wir aber, und das ist zurzeit ja in vielen Ecken dominant, dass große Teile der Menschheit gut damit zurechtkommen, dass der Mensch auch ein Krisenwesen ist, ne? Dass er ein Wesen ist, das in Krisensituationen sozusagen Gewinner und Verlierer kennt, ne? Und ja dazu führt, dass wir uns derzeit überall in der Welt in Situationen befinden, wo Einzelne sozusagen die Krise provozieren über Krieg, um dann am Ende über das Niederringen anderer dann sozusagen ihr Modell davon, wie Menschheit sich organisiert, umzusetzen. Also dieses, sag mal, das, was in uns ja einerseits angelegt ist, im anderen uns selber zu erkennen, ne? Und insofern ist das Klosterbild ja aus meiner, für mich immer wieder ein positiv belegtes. Das christliche Weltbild lebt ja davon, von der Grundannahme, dass jeder vor Gott gleich ist, ne? Dass in dem anderen immer ein Stück auch von mir ist. Und das ist im globalen Kontext ein Bild, das dann auch natürlich diese starke, sagen wir mal, westliche, dann inspirierte Idee der Menschenrechte motiviert hat. Wir erleben zurzeit ja ganz andere Paradigmen, ne? Also wenn in Russland Ideologien überhand nehmen, die sagen, eine Welt ohne Russland macht eigentlich keinen Sinn, ne? Dann ist das ein ganz anderes Menschenbild von Menschen unterschiedlicher Wertigkeit und Klassen, der Bedeutung der Dominanz einzelner Gruppen. Wir haben mit kollektiven Weltbildern zu tun, die sagen, das, was im Westen diese individuelle Idee auf individuelle Verwirklichung, ein gutes Leben, sozusagen komplett ablehnen, sagen, das Individuum ist nichts anderes als sozusagen ein Teil einer kollektiven Idee. Und in dem globalen Zusammenhang geht es darum, welche Kollektive sich durchsetzen. Und die Frage, ob das für 8 Milliarden umgeht, ist gar nicht wichtig. Wichtig ist, ob es für 250 Millionen Amerikaner oder 200 Millionen Russen durchgeht. Und wenn du sozusagen mit unserem Wertegerüst kommst, dann läufst du da einfach gegen Wände. Ne? Du sagst, das ist ja nett, dass ihr auch noch andere mitretten wollt. Haben wir gar kein Problem mit. Das kriegen wir so hin. Eine Welt mit 1 Milliarde Menschen, die ist sehr viel schneller, wieder Nachhaltigkeit herzustellen. Und jetzt geht es einfach darum, wer diese 1 Milliarde Menschen sind, die sich am Ende der gesamten Krisen durchsetzen. Das sind ja Konzeptionen in der Art und Weise, wie wir auf Individuen sozusagen die Rolle von Individuen und der Frage, was ist eigentlich der Mensch im Kern und worum geht es in menschlicher Entwicklung, die zurzeit in aller Brutalität aufeinanderprallen. Ne? Und ich ja auch diesen tiefen Optimismus habe, das tief in uns, ne? Diese Kraft des guten Lebens, wie du es skizzierst, eine Diffusionskraft entwickeln kann und wir sehen müssen, wie wir Orte schaffen, in denen das spürbar wird. Aber der Ausgang ist mehr als offen.
Ja. Also ich bin nirgends optimistisch, im Gegenteil. Also viele werfen mir gerade vor, wenn ich das sage, was ich gerade als Replik auf dich vorbrachte, dass das fast schon apokalyptisch sei. Also ich rede auch natürlich über die Unterschiedlichkeit der Kulturen, auch der kulturalistischen Formation, wie wir sie jetzt gerade in Mitteleuropa auch erleben, der Übergang von so einer nivellierten Mittelklasse hin zu so einer Dreiklassengesellschaft. Alles geschenkt, alles klar. Aber ich bleib mal bei dem Beispiel der Amerikaner. Die liegen ja so ungefähr bei 21 Tonnen CO2 pro Kopf wegen ihres Lebensstils. Das ist dann führend. Dann kommen erst die Japaner und alle anderen und so weiter. Ne? Ist ja klar. Wenn die Fracking-Blase in den Vereinigten Staaten platzt, dann können die so viel Kriege führen, wie sie wollen. Sie werden ihren Lebensstandard nicht halten können. Das gilt für die Chinesen, das gilt für die Russen. Völlig unabhängig davon, wie wir das Spannungsfeld zwischen individueller Entfaltung und wie wir Kulturräume uns vorstellen und so weiter. Also das ist alles schön und gut. Aber ich glaube wirklich, und das sage ich so ungern wie nur was, dass am Ende die Physik wieder eine stärkere Rolle spielt und wird leider uns sozusagen Bandagen anheften, über die wir vollkommen kulturunabhängig gar nicht hinwegkommen. Ja.
Du hast natürlich recht. Ja, also im Grunde genommen müssen wir eigentlich reduzieren. Ja, die Frage ist wie, ob durch bessere Technologie oder durch freiwilligen Verzicht. Du hast auch die Krise erwähnt, ne, die eigentlich nötig ist, damit man das Verhalten ändert. So. Jetzt gibt's ja aber auch den schönen Begriff der kognitiven Dissonanz. Man versteht das, man begreift das und versteht das und sagt, ja, aber im Moment des Handelns, also es setzt sich nicht in das richtige Handeln durch. So, vielleicht sind es dann so aufgeklärte Menschen wie du, die das dann knallhart durchziehen und sagen, ich mache wirklich, aber die meisten werden ja Klimawandel nicht leugnen, verhalten sich aber trotzdem anders. Ist es dann nur eine Frage der richtigen Aufklärung? Ja, zu sagen, dann muss ich das nochmal richtig erklären, ja, damit man freiwillig verzichtet, weil du sagst ja, ne, wir kommen später noch auf die Politik, ne, und vielleicht die Handlungsfülle, aber auch die Ohnmacht, ne, die politische Akteure letztendlich aushalten müssen. Aber im Grunde genommen sprichst du ja von einem freiwilligen Verzicht, der aber jetzt, so wie es eigentlich nötig wäre, sich nicht von selbst einstellt. Wie können wir das denn erreichen?
Also alles, was du da gerade wiedergegeben hast von dem, was ich gesagt haben soll, ist einfach nur falsch. Ich wiederhole, Verzicht ist etwas ganz anderes als eine Reduktion, die entweder aus Gründen der Aufklärung und damit der Wahrnehmung von Verantwortung geleistet wird, die auch maßvoll sein kann, oder die auch geleistet wird, um im Sinne des Abwurfs von Ballast sogar eine höhere Lebensqualität zu haben. Und ob der Reduktionsvorgang freiwillig abläuft oder nicht, dazu habe ich gar nichts gesagt. Wir werden jetzt schon erkennen können, dass es selbstverständlich so etwas wie pionierhafte Bewegungen gibt, die auf eine frugale, suffiziente oder maßvolle Weise eine verdammt hohe Lebensqualität haben und die das auch freiwillig tun. Aber es ist überhaupt nicht auszuschließen. Darüber hat der Uwe übrigens ein spannendes Buch mit Angelika Zahn geschrieben, dass sogar die Politik in einem Idealfall, über den müssen wir noch mal reden, ob der jemals eintreten kann. Da bist du nämlich der Optimist, Uwe, habe ich so den Eindruck. Egal. Jedenfalls könnte theoretisch auch eine Suffizienzpolitik darauf hinwirken, dass Menschen sich bewusster werden, um es mal vorsichtig auszudrücken, oder durch Rahmenbedingungen dazu gebracht werden, langsam aber sicher Ansprüche abzurüsten. Und jetzt die Frage der Aufklärung. Also das ist ja wohl ein Witz. Ich meine, wir sind seit 40 Jahren so aufgeklärt, dass jeder Mensch, selbst Bildzeitungsleser, fehlerfrei aus dem Stegreif in jedem Wirtshaus ein Referat über nachhaltige Entwicklung halten kann. Aufklärung ist gelaufen. Mit Aufklärung erreiche ich gar nichts. Das Stichwort kognitive Dissonanz, das ist richtig. Wie kann ein aufgeklärter Mensch eine Kreuzfahrt buchen, ein SUV fahren oder ernsthaft noch in ein Flugzeug steigen? Das ist tatsächlich eine Vorgehensweise, die wir da erleben, die damit zu tun hat, dass je moderner wir sind, wir umso besser in der Lage sind zu lügen. Die Soziologen können es am besten. Das heißt, wir können einen Ausgleich schaffen. Wir können uns praktisch auf höher intellektueller Ebene uns sozusagen freisprechen von der individuellen Verantwortung. Der Kapitalismus ist nämlich schuld daran, dass ich ein SUV fahre. Und wenn der nicht abgeschafft wird, was ich logischerweise alleine nicht kann, dann muss ich leider weiter SUV fahren. Das ist jetzt eine etwas zugespitzte Spielart. Aber Stichwort kognitive Dissonanz. Wer sich mit dem mittelalterlichen Ablasshandel etwas näher auseinandersetzt, was ich tue, wissenschaftlich, mit Wollust, weil das total spannend ist, der begreift, dass schon die Katholiken erkannt haben, dass die psychische Stabilität eines Homo sapiens, die ich zu den Grundbedürfnissen, die nicht verhandelbar sind, zähle, dass diese psychische Stabilität sich, jetzt mal für Kinder ganz einfach erklärt, wie eine Balkenwaage darstellen lässt. Wenn in der einen Schale viele schwere Sünden lasten, kann ich ohne die Sünden oder die Tätigkeiten, die zu der Sünde führen, aufzugeben, kann ich in die andere Waagschale, wenn ich kaufkräftig genug bin, andere Symbole legen, zum Beispiel eine PV-Anlage auf dem Dach oder ein Demeter-Brühewürfel oder ein Tesla und so weiter, um damit wieder sozusagen ein psychisches Gleichgewicht herzustellen oder um bei dem Punkt von dir, von Festinger, zu bleiben, die kognitive Dissonanz auszugleichen. Und das ist in der Tat einer der Hauptgründe dafür, dass hochintellektuell geschulte, ökologisch aufgeklärte Menschen, die ich nicht noch besser aufklären kann, ein ökosuizidales Dasein fristen. Punkt.
Okay, also da muss ich jetzt doch noch mal kurz rein. Ich freue mich ja, wenn jemand so einen klaren Standpunkt hat, ne? aber trotzdem, wenn du sagst, okay, du hast nicht von freiwilligem Verzicht oder anderem, also von freiwilligen anders geartetem Konsum, der vielleicht eher durch Suffizienz geprägt ist, gesprochen, dann müsste es ja, also wenn es nicht freiwillig geschieht, dann doch aufoktroyiert werden. So, und da ist ja die Frage, also nicht freiwillig und auch nicht durch andere, also dann musst du mich nochmal aufklären, Nico, wie das dann aussehen kann, wenn es nicht freiwillig
zwischen ist. Zwischen freiwillig im Sinne einer individuellen Entscheidung und oktroyiert gibt es einen mittleren Weg. Das ist der kulturalistische Weg. Das ist der Weg der sozialen Interaktion. Wenn der Mensch ein Kulturwesen ist, wenn der Mensch vor allem ein soziales Wesen ist, dann hängen seine Entscheidungen nicht davon ab, was er, wie es im mikroökonomischen Standardlehrbuch steht, was er so an Abwägungen trifft im Hinblick auf Kosten und Nutzen und dann auch noch im Hinblick auf die Anpassung unverhinderbarer Rahmenbedingungen, sondern da ist der Mensch auch ein Imitator. Er will bestimmten sozialen Gruppen angehören. Er will ein bestimmtes Selbstwertgefühl haben durch die soziale Anerkennung. Und er will Komplexität reduzieren. Er will Fettnäpfchen sozusagen vermeiden. Auch das ist eine Form der Komplexitätsreduktion. Und wenn sich Gruppen bilden, wenn sich Netzwerke bilden, wenn soziale Strukturen entstehen, in denen zum Beispiel postwachstumstaugliche Lebensführungen ausprobiert werden, weitergegeben werden und durch Reproduktion stabilisiert werden. Und damit auch eine gewisse Form der Ansehnlichkeit in einer Ökonomie der Aufmerksamkeit, der Würde erlangen, dann ist das ein Prozess, von dem sich zwar nicht sagen lässt, das ist reine individuell gedachte Freiwilligkeit, aber es hat auch mit Oktroyierung überhaupt nichts zu tun, schon gar nicht mit Ökodiktatur, nicht mal mit einer Nachhaltigkeitspolitik, die ich mir auch wünsche. Aber das sind Prozesse, die auch unterhalb des Radars der Politik erfolgen und die man nicht einfach so als so eine Art Abschiebung der Verantwortung auf das einzelne Individuum abtun kann halt, ne? dieser Weg ist nicht uninteressant.
Da kommen wir, ja, ich meine, an der, also ist ja die Frage, was für eine Model of Change hat man eigentlich im Kopf, also von welchem Modell von solchen Veränderungsprozessen geht man aus? Und ich glaube, da sind Nico und ich an einigen Stellen durchaus sehr nah beieinander. Ich meine, wir sind ja beide in dieser kulturalistischen Schule in Oldenburg auch groß geworden. Also dieses wirklich aufgeklärte Wissen darum, dass individuelle Präferenzen nicht einfach da sind, sondern dass sie sich im sozialen Miteinander prägen. Und die spannende Frage ist nun, wie wird eigentlich Einfluss genommen auf diesen kulturellen Kontext? Und das ist ja, das hat ja politisch auch höchste Relevanz, ne? Also dieser Kampf um kulturelle Hegemonie, der beschäftigt uns ja derzeit sehr, sehr intensiv, ne? Also das, was von den Populisten und der neuen Rechten passiert, ist ja alle hegemonialen Institutionen und Muster der aktuellen Gesellschaft in Frage zu stellen. Ne? Das ist ja ein ganz aktiver Angriff, ne? auf Wissenschaft, auf Medien, auf das Rechtssystem. Ne? Also das sind ja sozusagen die Institutionen der zivilisierten, sozusagen der zivilisierten Entwicklung in den letzten 30 bis 40 Jahren, die natürlich dazu geführt haben, dass diejenigen, die in dieser Form sozusagen des Zivilisationsmodells auch sich erfolgreich bewährt haben, jetzt gesellschaftlich in der Regel sehr privilegiert sind und es klar ist, ich muss all diese Institutionen zerstören, um anderen den Weg zu öffnen, auch in eine gesellschaftliche Machtposition zu kommen. Also insofern haben wir immer einen Kampf um die Deutungshoheit, ne, um diese kulturellen Prägungen. Und das führt ja nun auch dazu, weil ja gerade jetzt Postwachstumsüberlegungen, Ökologie, Nachhaltigkeit, Klima werden eben auch interpretiert als Teil dieses dominanten kulturellen Musters und deswegen ja in der aktuellen politischen Debatte in dieser massiven Form diskreditiert. Ne? Und das hat natürlich auch Auswirkungen darauf, auf das, was Herr Nico sehr schön beschrieben hat, dass man sich wieder gerne in den SUV setzen kann, ne? Sozusagen seine Kreuzfahrt macht im Flieger erst recht. Nach dem Motto, die anderen haben ja diesen kulturellen Wahnsinn eingeredet. Ne? Und das mit dem Klima, das ist doch ohnehin nur eine große Lüge. Diese Wissenschaft, der kann man doch ohnehin nicht trauen. Das ist nichts anderes als ein Hebel ganz bestimmter Ideologinnen und Ideologen. Und auch darüber stellst du dann wieder diese, das gute Gleichgewicht her, dass das, was du da tust, eigentlich auch passt. Und was für mich, Nico, wirklich ja ganz spannend ist, dass du so politikpessimistisch bist, ne? Weil natürlich Politik ja schon versucht, allgemeinere verbindliche Randbedingungen, die dann auch sozusagen Perspektiven des ganzen Kollektivs in der Stadt, in dem Land prägen, Politik ja durchaus ein erheblicher Trigger sein kann, ne, für diese kulturellen Kontexte. Ne? Weil wirklich auch die Frage ist, wo soll sonst der kulturelle Wandel herkommen? Und das nochmal mehr jetzt in einer Zeit, wo es Kulturzerstörer gibt, die all das, was wir eigentlich auch aufgebaut hatten, ne, im Sinne einer selbstverstärkten kulturalistischen Wende, wie sie dir auch vorschwebt, wo da eigentlich die Gegenmacht herkommen soll. Also ich meine, wir erleben das jetzt ja in USA und fange ich in anderen Ländern. Also all das, was wir eigentlich als kulturellen Rahmen etabliert hatten, der eben dazu führte, wie du das schon sagst, dass fast jeder in der Kneipe Nachhaltigkeitsvortrag aufsagen kann, das kann in 10 Jahren völlig anders sein. Ne? Da kann dir in jeder Kneipe jemand erklären, warum wir in dieser linksökoradikalen Zeit damals in den 10er und 20er Jahren völlig in die Irre geführt wurden und das endlich jetzt vorbei ist und man wieder Fleisch essen kann und fliegen und Co., weil diese Klimalüge nun endgültig als das entlarvt ist, als was sie hätte schon längst entlarvt werden müssen. Ne? Also diejenigen, die das gerade abräumen, alle unsere kulturellen Fortschritte, die sind ja so massiv unterwegs. Und da ist für mich schon eine interessante Frage, wo kommt jetzt die Gegenmacht her? Ne?
Ist das nicht ein Widerspruch? Also wenn du einerseits sagst, wo soll also sozusagen der Impuls herkommen für einen kulturellen Wandel, wenn nicht von der Politik? Um dann gleich im nächsten Satz zu sagen, dass ja im Moment gerade politische Prozesse genau das zerstören, was du unter einem wirklich, ich sage mal, nachhaltigkeitsorientierten kulturellen Wandel ansprichst. Was mache ich denn in den neuen Bundesländern, wenn dann die du für die Feinde hältst oder die du hältst für ursächlich dafür, dass bestimmte dir wichtige Werte zerstört werden, wenn die über 30% sind und es doch nicht gelingt, mit Schutzwellen zu verhindern, dass sie irgendwie eine Regierungsgewalt haben. Und selbst wenn sie, wenn es Minderheitenregierungen gibt, sie dann irgendwie dagegen vorgehen können. Dasselbe auch in den Vereinigten Staaten. In Vereinigten Staaten findet Klimaschutz in den Metropolen statt. Ich weiß, dass du selber eigentlich ein tolles Beispiel dafür bist, dass auch ein Oberbürgermeister oder eine politische Konfiguration in einer Kommune viel machen kann und nicht unbedingt erst auf Düsseldorf, Berlin oder New York warten muss, sondern dass man schon mal anfangen kann. Auch in der Region und sogar in meiner Kommune hier in Oldenburg, nicht ganz so bedeutend, aber fangen wir an, nicht auf die Politik zu warten, sondern wir setzen Prozesse frei. Und die Frage nochmal, wo kommt der kulturelle Wandel her? Entschuldigung. In einer parlamentarischen Demokratie kann eine gewählte Regierung viel tun, nur eines nicht. Sie kann nicht gegen die Lebensrealität und damit Kultur der Wählermehrheit vorgehen. Das geht einfach nicht. Wenn das ginge, wären wir nicht in einer Demokratie. Dieses Paradox hätte ich gerne mal, nicht unbedingt von dir, aber von den Politikoptimisten mal aufgelöst. Die Politik eilt dem Wandel nie voraus, sondern nur hinterher, außer wir sind in einer Diktatur. Und deswegen ist die Zivilgesellschaft so wichtig. Daraus folgt aber nicht, dass die Politik überflüssig ist, dass du etwa Unrecht behältst, wenn du sagst, die Politik sollte, so gut es geht, Maßstäbe setzen, sondern dass die Verantwortung für den Wandel nicht einfach auf die Politik abgewälzt werden kann, auf die Technologie sowieso nicht und die Wissenschaft, die völlig am Ende ist, übrigens in der Nachhaltigkeitsforschung will mir scheinen, sondern dass es der Aufbrüche in der Zivilgesellschaft braucht, um die Politik zu beflügeln, damit die Politik die Angst davor verliert, gevierteilt und in Scheiben geschnitten zu werden, wenn tatsächlich wirklich eine Reduktionsstrategie auf dem Plan steht. Um nochmal eines klarzustellen. Ich bin überhaupt nicht politikpessimistisch, wenn es um allerlei Politikfelder geht, nur im Nachhaltigkeitsbereich. Da sehe ich ein Problem. Damit die Politik handlungsfähig ist, muss sie den Menschen etwas versprechen. Das ist, wenn man so sagen will, der neue kulturelle Code im Teilsystem Politik. Geschenke verteilen oder nicht Geschenke verteilen. Und letzteres führt zur Abwahl. Denn wenn die Technik aus Gründen der Thermodynamik nicht weiterhilft, hilft nur eine Reduktionsstrategie nach Adam Riese. Und dafür wird niemand gewählt. Außer die Politik erkennt, dass es ansatzweise verkraftet wird, dass es eingeübt wird. Deswegen sehe ich auch ein Wechselspiel zwischen zivilgesellschaftlichen Bewegungen und Initiativen auf der einen Seite und der Wiedererlangung der Handlungsfähigkeit der Politik im Nachhaltigkeitsbereich. Denn die Handlungsfähigkeit ist deshalb nicht gegeben, weil die Politik nicht auf Technologie und Wachstum setzen kann. Das ist meine These. Die kann man natürlich auch stumm schießen, das ist klar. Würde es grünes Wachstum geben, hätten wir kein Problem. Dann würde ich die Partei wählen, die mir verspricht, mein Lebensstandard bleibt gleich und es wird alles nur grün umgewandelt, was bislang meine materielle Freiheit ausmachte. Das ist kein Problem, damit kann man Wahlen gewinnen. Nur leider führt das in den Abgrund.
Okay, Uwe, jetzt bist du natürlich dran. Da sind eine Menge Dinge gesagt worden, die ja nur nach Antwort gieren. Aber ich habe einen Artikel im Hinterkopf, den ich im März gelesen habe. Da hast du von der unendlichen Kraft des Neins letztendlich was gesagt. Und zwar, dass du sagst, es gibt im politischen Raum so viele, die einfach nur Nein sagen. Ja, die entweder keinen Gestaltungsanspruch oder überhaupt kein Gestaltungsvermögen haben und sich einfach nur das Nein abkaufen lassen im politischen Diskurs. Und das schwächt natürlich jeden, der so wie du eigentlich wissenschaftlich letztendlich untermauert in die richtige Richtung gehen willst, was verändern willst. Und dann kommen erstmal viele Neinsager, vielleicht auch von kleineren Parteien. Und am Ende kommt ein Kompromiss raus, der vielleicht nur noch 20% der Kraft hat, mit denen man losgelaufen ist.
Also ich glaube, Nico und ich sind uns da durchaus sehr einig. Ich meine, Nico, du hast das ja sehr schön auf den Punkt gebracht. Es geht um ein Wechselspiel. Ne? Also ich glaube, innovative Politik, da bin ich ganz bei dir. Ne? Und progressive Politik geht ohne jetzt dieses Voranlaufen von Zivilgesellschaft, geht das kaum. Ne? Sondern das ist ein ganz wichtiger, ja sozusagen, Ideen-Inspirationsraum.
Und das merken wir im Kommunalen ja auch. Ne? Also viele der Entwicklungen hier in Wuppertal, die wirklich in die Zukunft reichen, die sind aus zivilgesellschaftlichen Bewegungen der Stadt hervorgegangen. Und das sind ja genau auch diese Milieus und die Menschen, die von diesen Bewegungen inspiriert waren, die dann am Ende ja so jemand wie mich in das Amt gewählt haben. Also man plötzlich merkt, da ist ein Bedürfnis dafür da, dass das auch eine institutionell etwas festere Form bekommt. Und ich glaube, es ist eben auch total wichtig, dass auf der Seite der Politik dann wieder Akteure und Menschen sind, die dieses Doppelpassspiel in guter Weise mit unterstützen können. Und das war ja auch für mich eine Motivation, den Seitenwechsel zu machen, weil wir oft ja immer wieder sozusagen über Politik frustriert sind oder das Gefühl haben, da kann man ohnehin nichts machen. Nur wenn man dann die Politik dieser Kaste der Neinsager überlässt, dann gibt es auch gar kein Wechselspiel mehr. Und das, was Oliver gerade gesagt hat, also mir ging es ja darum, insbesondere diese besondere politische Ökonomie aufzuzeigen, ne? Dass du in der Politik etwas sein und werden kannst, nur dadurch, dass du blockierst. Ne? Also weil es in der Politik ausreichend viele Menschen gibt, die da hineingehen, weil sie was bewegen wollen, weil sie ein Anliegen haben und deswegen hochmotiviert diese Dinge vorantreiben, hat derjenige, der überhaupt gar kein Anliegen hat, aber der über erfolgreiche Blockademechanismen verfügt, die Chance, diese Person auszubremsen. Und weil die ja was bewegen wollen, müssen die plötzlich mit dir verhandeln. Und in diesen Verhandlungen gibt es dann sachliche Gegengeschenke, man muss Posten zugestehen. Und damit ist der, der eigentlich überhaupt gar nichts will, gar nichts kann, außer blockieren, hat plötzlich ein eigenes Pfund. Ne? Der hat dann aus diesen Gegengeschäften Währungen, wo er andere Leute mit versorgen kann, wo er bestimmte Anliegen bedient und wird damit zu einem kraftvollen Akteur. Und warum ich das in diesem Interview so deutlich auch gemacht habe, ist, weil ich ihm glaube, indem wir diese Mechanismen so klar kennzeichnen, auch entlarven, werden sie verhandelbar. Und ich da bei mir auch eine hohe Verantwortung sehe, weil ich natürlich mit einer inneren Freiheit in dieses Amt gegangen bin, dass ich solche Dinge aussprechen kann, obwohl mich natürlich auch hier die Menschen in Wuppertal, die ich damit charakterisiert habe, dafür hassen. Ne? Also man kann sich vorstellen, dieses Interview in der Taz, das hat hier auch Reaktionen in Wuppertal ausgelöst, weil natürlich diejenigen, die ich da im Hinterkopf hatte, genau wussten, dass sie angesprochen waren. Und die Kooperation mit ihnen ist danach ein Stück schwerer gewesen. Und darum würde das normalerweise ein Oberbürgermeister nie machen. Und wenn man das macht, hat das eben dann nochmal eine besondere Authentizität und auch Wirkkraft. Das hat man ja auch an der Reichweite dieses Interviews gesehen. Aber damit wird es thematisierbar, weil mich ganz viele angeschrieben haben, ja genau, diese Mechanismen haben wir auch tagtäglich. Die haben plötzlich Bilder und Sprache, um diese politische Ökonomie der Verhinderung zu stellen und auch zu kennzeichnen. Und dafür sind diese Seitenwechsel so wichtig und Menschen, die sich in diesen politischen Betrieb begeben, wie das bei mir politisch ausgeht, ne, dass ich da immer wieder in diese roten Gefahrenbereiche gehe, das wird man sehen und es wird vermutlich vielleicht auch am Ende dazu führen, dass ich schneller aus diesem Politikgeschäft wieder raus bin, als ich drin war. Aber dennoch hat das, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Funktion. Weil ich glaube, nur indem wir diese Politik nicht in Destruktoren überlassen, haben wir eine Chance, dass dann wirklich dieses Wechselpassspiel entsteht. Und Nico, du sparst das an, wenn am Ende eine Regierungskoalition in Thüringen jetzt am 1. September nur noch 10% bekommt, dann ist für mich nicht die Konsequenz, dass wir jetzt alle aus der Politik rausgehen und sagen, na gut, die Populisten räumen alles ab, sondern dass wir schauen, was haben wir da alles falsch gemacht? Wie müssen wir unsere Politik anders und besser gestalten, damit uns das nicht in 10 Jahren genauso hier in den alten Bundesländern droht? Ne? Denn wenn wir jetzt alle kampflos das den Destruktoren überlassen, dann gibt es auch kein Wechselspiel mehr mit der Zivilgesellschaft. Denn die zerstören die als nächstes.
Genau darauf würde ich jetzt gerne mal eben reingehen. Also wenn jetzt, und so kam das in den Artikel hier raus, es schwankte ein bisschen, ne? Ernüchtert in den ersten 2 Jahren, im Moment hast du auch wieder positive Impulse, glaube ich, für dich da entdeckt oder so. Aber wenn das am Ende daran scheitert und du zum Beispiel als Person dann aufgibst, was ist das für ein Signal an die Zivilgesellschaft, die sich ja ebenfalls quasi aufgemacht hat, ne, gegen zum Beispiel die fossile Lobby anzugehen? Ne? Fridays for Future, wir sehen dann abebben irgendwie der Aufmerksamkeit im Moment. Passiert dann vieles im Hintergrund, keine Ahnung, aber im Moment nicht so im Fokus. Die letzte Generation in Österreich hat öffentlich bekannt gegeben, dass sie aufgeben. Ich selbst habe 2008 mit vielen anderen Mitstreitern, unter anderem sogar im Wuppertal-Institut haben wir gegründet, das Ökosoziale Forum Deutschlands aus der Global Marshall Plan Initiative raus. Das ist dann, glaube ich, 2013 ins Forum für ökologisch-soziale Marktwirtschaft schon übergeführt worden. Wir hatten die Aufgabe, Regionalgruppen zu machen und die Menschen zu erreichen, ähnlich wie bei den Change Clubs, die Oliver jetzt gegründet hat, ne? Ist gescheitert, ne, und so weiter. Also alle diese Initiativen sind schwierig und scheinen immer wieder zu scheitern. Wenn uns dann noch die Vorbilder, die Modelle abhanden kommen in der Politik, die da wirklich was bewirken, dann frage ich mich und die Frage jetzt nochmal an Nico, wer ist da nicht die Zivilgesellschaft, von der das dann wirklich ausgehen kann, dieser kulturelle Wandel?
Wir leben längst in einer Zeit der kulturellen Ungleichzeitigkeiten. Das heißt, wir haben viele unterschiedliche Segmente einer modernen, hochkomplexen Gesellschaft, die sich auch im Hinblick auf ihre kulturelle Prägung und auch im Hinblick auf ihre Affinität, im Hinblick auf eine Postwachstumsstrategie krass unterscheiden. Deswegen sind Mehrheiten für mich nicht mehr der Schlüssel für den Wandel, sondern für mich ist es wichtig, diejenigen Minderheiten, Pioniergruppen, Avantgardisten aufzubauen, die das Erfahrungswissen und die Praxis liefern, und zwar wirklich durch Walk the Talk, nicht durch Spruchblasen, sondern durch gelebte Lebenskunst, gelebte Praxis, gelebte Versorgungsform, auf die dann zurückgegriffen werden kann, wenn politisch mehr Chancen sind, vielleicht so etwas zu unterstützen, oder wenn die Krisen, was ich hasse zu sagen, aber leider ist es die realistische Prognose, wenn die Krisen dazu führen, dass plötzlich eine Affinität dazu da ist, sich auf, genügsamere, postwachstumstauglichere Praktiken beziehen. Das ist der Weg, den wir im Moment haben. Einen anderen Weg sehe ich eigentlich so ohne weiteres nicht. Und das ist nicht Demokratie oder Politikverdrossen. Im Gegenteil, das ist für mich Dienst an der Demokratie. Und das ist der Versuch, Druck aus dem Kessel zu nehmen. Eine demokratische Regierung, die völlig überfordert ist, weil von ihr die Quadratur des Kreises verlangt wird. Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Die ist zum Scheitern verurteilt. Nicht zum Scheitern verurteilt ist sie, wenn wir wieder einen Sinn für die Verantwortung auch der Zivilgesellschaft entwickeln und sagen, wir müssen der Politik etwas abnehmen, damit sie dann wieder handlungsfähig wird. Das ist mir immer wichtig, weil ich ja auch oft den Vorwurf bekomme, wenn ich sage, die Politik kann das Problem im Moment allein nicht lösen, dass das irgendwie politikverdrossen sei oder so. Überhaupt nicht.
Da würde ich gern noch mal rein. Also du beschreibst gerade diese veränderungswilligen Eliten oder Minderheiten. Wir haben ja mit der Change Clubs GmbH auch ein Unternehmen gegründet, was gerade diese, ich sag mal, Minderheitsdynamiken hervorkitzeln soll. Also jeder, wir haben über kognitive Dissonanz gesprochen, aber dass dann diese Erkenntnis in auch zielgerichtetes und sinnvolles Handeln zu übersetzen, fällt vielen schwer. Das merkt man schon beim Abnehmen. Man guckt auf die Waage, sagt, okay, zu viel, eigentlich müsste ich weniger essen, klappt aber irgendwie nicht. Ich müsste mehr Sport machen, mache ich aber nicht. So, das Thema ist, dass letztendlich der Leidensdruck beim Thema Klima ja irgendwie noch ein bisschen geringer ist. Ja, der ist vielleicht irgendwie am Ende des Tages tödlicher als Übergewicht, ja, aber es ist weit weg. So, und um diese Personen, die jetzt schon die Erkenntnis haben, vielleicht auch den Willen, letztendlich sich zu ändern oder ihr Konsumverhalten zu ändern, den bieten wir jetzt diese sogenannten Change Clubs an. Also ein freiwilliger Zusammenschluss von Menschen, das müssen jetzt keine Ökopioniere sein, sondern Menschen wie jetzt auch nicht wie du und ich, sondern welche, die sagen, okay, mich interessiert das. Ich habe noch nie meinen Fußabdruck, meinen CO2-Fußabdruck gemessen. Ich messe den einfach mal und gucke mir den mal an. Und dann sehe ich vielleicht, oh ja, Fliegerei. Ne? Ich kann vielleicht sogar weiter Fleisch essen, wenn ich der Meinung bin. Aber auf Fliegen sollte ich vielleicht verzichten. Also einfach mal diese Transparenz zu schaffen. Was löst denn eigentlich mein Konsumverhalten aus? Und wo schaffe ich es einfacher, den Wechsel hinzukriegen? Wo fällt es mir ein bisschen schwerer? Und wir haben es so konzipiert, wir gehen alle möglichen inhaltlichen Themengebiete durch. Wir haben 9-mal definiert, inklusive dem Handabdruck. Also was kann man, nicht nur, wie kann mein Fußabdruck kleiner werden, sondern wie kann ich auch selber aktiv werden? Und darüber sollen sich diese Clubs gerne, in welchem Tonus auch immer, zusammensetzen, unterhalten. Am Ende eines Clubtreffens wird dann sogenannter Pledge abgegeben, also ein Bekenntnis, okay, wenn bis wir uns nächstes Mal treffen, versuche ich das mal zu ändern. Das müssen keine Riesenschritte sein, sondern kleine Schritte. Vielleicht mal zu sagen, okay, ich gucke mir mal hier diese Landwirtschaftskooperative an, vielleicht kann ich da ja auch mal einkaufen. So geschehen mit einem Change Club in Bonn, wo jetzt auf einmal ganz viele des Clubs auf einmal bei dieser Kooperative letztendlich einkaufen. Und die kannten sie vorher gar nicht. Das wäre mal unser Angang, wie wir vielleicht diese zivilgesellschaftliche Bewegung ein bisschen rauskitzeln können. Das, ja, und da komme ich gerne nochmal auf dich zu, Nico, weil deine Sichtweise darauf, die würde mich sehr interessieren. Vielleicht kann es auch mal ein Talk sein in einem Webinar an die Gruppen, die sich gebildet haben. Ne? Und Uwe, ich nutze jetzt einfach mal den Talk, den wir hier haben, um auch ein bisschen Werbung zu machen. Wir brauchen natürlich auch Kommunen, die letztendlich solche das Gründen solcher Change Clubs mit unterstützen. Das muss gar nicht finanziell sein, das kann einfach kommunikativ sein, ne? Ein bisschen aufklären, sagen, hey, da gibt's so eine Bewegung. In Bonn machen wir das ganz aktiv. Vielleicht geht das ja auch zukünftig in Wuppertal. Das würde mich sehr freuen. Na, und wir arbeiten eng mit dem Umweltbundesamt jetzt schon zusammen. Insofern lade ich euch beide gerne ein, zukünftig vielleicht da auch teilzuhaben, in welcher Form auch immer. Mich würde aber kurz deine Meinung dazu interessieren, Nico. Kann das ein Weg sein oder bist ja ungnädig in deinem Urteil, aber ehrlich. Insofern wünsche ich mir hier ein ehrliches Feedback. Da sagte, okay, versucht, das könnt ihr lassen oder siehst du da eine Chance drin?
Klar bin ich da ungnädig. Also nochmal, wir sind seit 40, 50 Jahren dabei, Nachhaltigkeit zu zerlabern. Und das Labern über Nachhaltigkeit ist eben, um nochmal zurückzukommen auf das Problem der kognitiven Dissonanz und dieses Mind-Behavior-Gaps, ist eben auch ein interessanter Aspekt. Also das heißt, viele Menschen, die sogar ihr Geld damit verdienen, andere zu erklären, wie nachhaltige Entwicklung stattfindet, haben das sozusagen als ein symbolisches Gegengewicht, um sozusagen vielleicht einen eigenen ökologisch ruinösen Lebensstil damit aufzuwiegen. Also mir geht es um Praxis. Erkenntnis haben wir. Bewusstsein, kein Mangel. Es geht um Praxis. Es geht auch darum, einen der wesentlichen Gründe auch für das Nichtgelingen der Transformation offen zu benennen. Und das ist die Verkümmerung, die radikale Verkümmerung, die wir uns während der letzten Jahrzehnte durch Erziehungsmaximen, durch ein akademisiertes Bildungssystem und natürlich durch globalisierte, digitalisierte Konsumkulturen uns zugelegt haben, diese Verkümmerung aufzuheben, dass die Menschen Angst vor Reduktion haben. Das hat viel weniger mit Erkenntnis oder damit zu tun, dass sie das nicht wollen würden, sondern sie halten es nicht aus. Sie haben Angst davor, zu scheitern vielleicht, ohne Auto zu leben. Oder den Liebsten am 24. Dezember zu sagen, vor allem den Kindern, übrigens, da liegt kein digitales Endgerät unter dem Weihnachtsbaum oder Schatz, ich fliege nicht mehr. Machen Sie das, macht das mal. Also das heißt, die wahre Kunst der Transformation ist harte Übung. Ein T-Shirt zu tragen, das 20 Jahre alt ist und wie gestern in einer großen Stadt damit zu stehen, das muss man erstmal bringen. Das muss man üben. Genauso muss man reparieren üben. Genauso muss man üben, seine Ernährungsgewohnheiten an das anzupassen, was dem Ernteanteil einer solidarischen Landwirtschaft entspricht. Das ist es, worum es geht. Und die Vorbilder, nach denen du heute auch schon gefragt hast, sind diejenigen, die fröhlich, friedlich das schon eingeübt haben und natürlich dazu beitragen, dass es übernommen werden kann, dass es an andere weitergegeben werden kann. Also einigen wir uns auf Folgendes. Eure Clubs sind ein guter erster Schritt. Der zweite Schritt muss sein, Lernorte. Wir brauchen Lernorte. Auch für alte weiße Männer wie mich natürlich. Ja, wo tatsächlich die Praxis, die konkrete Lebenspraxis eines postwachstumstauglichen Daseins wirklich ausprobiert wird. Und ich behaupte, weil ich Experimente in Oldenburg mache, ich habe ja ein Ressourcenzentrum hier aufgebaut, das ist so ein Lernort. Ich behaupte, dass es Spaß macht und dass es nicht Verzicht oder dass es irgendetwas Würdeloses ist.
Wir sind jetzt am Ende unserer Diskussionsrunde hier angekommen. Erstmal ganz herzlichen Dank, Uwe Schneidewind und Nico Pesch, für diese für uns sehr, sehr wichtige Lernreise. Denn im Vorfeld, wir haben darüber gesprochen, ging es uns von Antropia auch darum, uns selbst hier in diesen beiden Ansätzen, für die ihr steht, mal zu reflektieren. Für alle, die uns noch nicht so kennen, nochmal ganz kurz, Antropia haben Oliver und ich gegründet mit dem Ziel, die Wirtschaft durch die Förderung sozialökologischer Startups und Initiativen zu transformieren. Mit Programmen wie der Impact Factory und Initiativen wie den Change Clubs und der Enkelfähig-Bewegung soll eine lebenswerte Zukunft für Mensch und Natur gestaltet werden. Diese Mission teilt einige Schnittmengen mit den Theorien und Praktiken von Nico Pesch und Uwe Schneidewind, doch es gibt auch klare Unterschiede. Antropia bewegt sich hier im Spannungsfeld zwischen den Wachstums- und Konsumkritiken von Nico Pesch und den reformorientierten transformatorischen Ansätzen von Uwe Schneidewind. Während Nikos Position vielleicht eher eine wirklich starke Systemveränderung fordert, die über die Ziele der Impact Factory hinausgehen, wo wir ja Sozialunternehmerinnen befähigen, das sind ja immerhin Unternehmen, die am Ende vielleicht auch das Konsumverhalten nicht verändern, im Gegenteil, sie sind ja auf die Nachfrage angewiesen. Indem wir da vielleicht über die Position von Nico Pesch hinausgehen, sind wir mit den Change Clubs, wie wir jetzt gehört haben, schon mal einen Schritt weiter. Und wenn wir da die entsprechenden Lernformate noch schaffen, dann hätten wir vielleicht tatsächlich mal ein Forum aus der Zivilgesellschaft, die ein solches Modell sein kann, von wo der kulturelle Wandel ausgehen kann. Und Uwe Schneidewind im Vergleich zu Antropia und unseren Akteuren hier ist die Transformation durch unternehmerische Innovation einer der Punkte, glaube ich, Uwe, die du unterschreiben kannst und die einen Teil dazu beitragen können, das grüne Wachstum tatsächlich realisierbar zu machen. Zumindest entstehen hier ein paar neue Modelle und wir sind gespannt darauf, was daraus wird. Nochmal ganz herzlichen Dank an euch beide. Für uns beide, Oliver, ich glaube, da spreche ich für dich mit, war das heute eine ganz besondere Stunde.
Vielen Dank nochmal für die freundliche Einladung. Hat mir viel Freude bereitet, vor allem den Uwe Schneidewind endlich mal wieder zu treffen, wenngleich leider nur virtuell.
Das ging mir genauso. Hat viel Spaß gemacht. Ganz, ganz lieben Dank. War eine tolle Diskussion.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir nehmen wieder spannende Einblicke mit in die Heimat der Zukunftsmacher. Schreiben oder sprechen Sie uns gerne an unter redaktion@aufinzukunft.de. Bis zum nächsten Mal.